und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxli-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge der Moritz. Hallo Moritz.
Einen schönen guten Abend.
Und der Tim. Hallo Tim.
Grüße aus Berlin.
Ja, ich glaube, die Stimmung bei uns ist ja, wenn ich das mit letzter Woche vergleiche, schon wieder auf einem ganz, ganz anderen Level. Letzte Woche nach dem Sieg in Nürnberg waren wir ja schon sehr verheißungsvoll und haben ja die Fortuna mehr oder weniger vor unseren Augen schon langsam nach und nach aus dem Tabellenkeller klettern sehen in den vergangenen Spielen der Saison.
Es wurde von Planungssicherheit gesprochen, ja?
Ja, ich weiß. Es wurde teilweise das Wort Planungssicherheit in den Mund genommen. Ich glaube, das Wort können wir sehr, sehr schnell wieder in der Mottenkiste der Geschichte verpacken. Und und können uns dann halt eben damit beschäftigen, was ist. Und das ist nämlich, dass man nach einem ziemlich bitteren Wochenende wieder hart auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, nachdem man eins der vielen noch ausstehenden 6-Punkte-Spiele verloren hat, auswärts in Braunschweig. Und ja, das eben unter natürlich auch ziemlich widrigen Umständen. Aber da wollen wir jetzt eben, glaube ich, gleich einen Blick drauf schauen. Was natürlich auch wie ziemlich ärgerlich war aus Düsseldorfer Sicht, dass Braunschweig sich dann, glaube ich, am Tag nach unserer Aufnahme noch entschieden hat, den Trainer zu wechseln, sodass wir natürlich da voll den Effekt des neuen Trainers halt irgendwie abbekommen haben. Ich glaube, so viel geändert haben die dann auch gar nicht in ihrer Spielweise. Hatten wir ja vorher mit Backhaus irgendwie schon so einen Trainer, der sehr viel auf Intensität halt gesetzt hat, und dann hat man sich jetzt eben dazu entschieden, damit Konnetka, den österreichischen Co-Trainer von Ralf Rangnick, zu holen, der dann halt irgendwie, ja, glaube ich, das halt wahrscheinlich noch mit etwas mehr Fachwissen, vermute ich mal, eben aus dieser RB-Schule raus halt eben weiter umsetzen soll, was man auch vorher mehr oder weniger getan hat. Und eigentlich haben wir doch dann auch genau das jetzt am Samstag sehen können.
Ja. Viel Red Bull, viel hohes Anlaufen. Die Aufstellung hat er wohl noch mal ein bisschen verändert. Statt einer Dreierkette sah man sich einer Viererkette gegenüber. Würde ich zumindest so sagen. Was denkt ihr? Aber ja, so wurde es halt auf jeden Fall auch schwieriger für Markus Anfang etc., taktische Mittel im Vorhinein zu planen. Man wusste aber ja trotzdem, du hast uns da ja auch drauf vorbereitet, dass Braunschweig ein absolut körperliches Spiel spielt und extrem in die Zweikämpfe geht und extrem presst. Und da hat man ja offensichtlich mit diesen Red Bull-Schulen ja die richtigen Trainer dann auch zur Hand, beziehungsweise da auch einen neuen Trainer gefunden, der das ähnlich durchzieht.
Ja, und natürlich auch irgendwie in dem Spiel dann speziell, eigentlich ja sowieso schon auch vorher, wo man halt sehen konnte, okay, die Mannschaft von Fortuna ist ja eigentlich nicht in der Lage, 90 Minuten halt irgendwie das Tempo, was man gehen will, durchzugehen. Man hat eigentlich nur 10,5, 11 Spieler, auf die man irgendwie wirklich setzen kann. Es ist alles irgendwie ein bisschen eng, die pfeifen alle aus dem letzten Loch, und dann ist es wirklich das absolute Kryptonit, dass es dann an so einem Tag irgendwie, dass man an so einem Tag dann auf Braunschweig trifft, wo sich dann eben auch noch kurzfristig oder halt eben auch an den Tagen in der Woche davor dann nach und nach ein weiterer Stammspieler nach dem nächsten halt irgendwie abgemeldet hat. Also ich glaube, bei Sky wurde gesagt, dass letztendlich 13 Spieler aus dem Kader gefehlt haben. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, aber es gibt natürlich eben auch diese ganzen Langzeitverletzten. Aber zu denen kamen dann halt ich glaube, von den Spielern, von denen wir gehofft haben zum Zeitpunkt der Aufnahme letzte Woche, dass man auf sie setzen kann, dann eben noch eine ganze Reihe hinzu. Also ich glaube, Rasmussen wurde dann klar unter der Woche, dass er wieder ausfällt. Kastenmeier wurde klar, dass er wieder ausfallen würde. Asusi hat sich relativ kurzfristig krank abgemeldet. Also der ist ja auch einfach schon sehr, sehr viel beansprucht worden, glaube ich, die letzten Wochen. Nicht so weit, also gar nicht so weiter überraschend. Bei Itten hat es dann nicht gereicht für das Spiel. Ja, auf den Außenpositionen war Lundahl noch nicht so weit, dass man ihn mitnehmen konnte. Und bei Lenz ist halt eben ja diese Wadenverletzung eben wieder aufgebrochen. Und da steht, glaube ich, komplett, ja, logischerweise in den Sternen, ob der diese Saison irgendwie nochmal wirklich eingreifen können wird. Und dann, ach ja, stimmt, weiter noch auf den Außenpositionen natürlich. Zimbo hatte eine Knieverletzung, konnte auch nicht mit. Wäre natürlich sonst auch ganz klar ein Startelf-Kandidat gewesen. Und ja, und dann verletzt sich natürlich auch noch beim Aufwärmen Emma Joa, so dass man ja immer mehr dazu gezwungen ist, da eine mehr oder weniger eine Notelf halt irgendwie aufzubieten. Was natürlich ganz, ganz interessant war, dass dann halt Ljubicic mal irgendwie seinen Start bekommt. Aber es gibt eben dann natürlich Leute wie Sotiris, wie Haya, wie Daland, die du eigentlich absolut nicht in der Startelf halt eben haben willst, würde ich mal sagen.
Ja, es gibt ja noch zwei weitere Spieler, die ich eigentlich nicht in der Startelf haben wollte, in einer perfekten Welt. Und das wären halt Tanaka und auch Muslia gewesen. So, das sind Spieler, die dürfen eigentlich jetzt gerade nicht 90 Minuten durchspielen. So. Die können beide kaum trainieren. Man sieht es vor allem, finde ich, bei Tanaka, bei Muslia weniger, auch auf dem Feld die letzten zwei Spiele, dass er ziemlich abgespielt ist und ja auch einfach mit einem krassen Pensum reingestartet ist. Und also die würde ich eigentlich so halb auch noch mitzählen zu den Menschen, die eigentlich besser nicht spielen hätten sollen, beziehungsweise auch als halbe Ausfälle im Sinne von definitiv nicht auf der Höhe ihrer Kräfte.
Ja, finde ich sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Also sehe ich eigentlich ganz genauso wie du, nur trotzdem gehören die beiden halt eben eigentlich genau zu den Spielern, denen man halt vertraut. Aber ich möchte dir da auch zustimmen, also den beiden. Und gerade bei Tanaka ist es wirklich offensichtlich, würde ich auch gerne sehen, dass die mal eine Pause bekommen. Aber da ist halt eben auch sehr gut, dass jetzt die Länderspielpause ansteht. Von daher kann man das ja dann vielleicht irgendwie darüber regeln und muss es wahrscheinlich eben auch darüber regeln, weil es eben gar nicht anders geht.
Ja, und auch bei Ljubicic, der hat ja, glaube ich, selber gesagt nach dem Spiel, dass er nach 60 Minuten irgendwie stehend K.O. war und trotzdem durchspielen musste. Also das ist ja auch jemand, den man eigentlich nicht 90 Minuten hätte auf den Platz stellen sollen. Aber bei so einer Notelf, das ist auch eigentlich das Einzige, was ich mir zur Aufstellung aufgeschrieben habe. Alles andere war mir einfach zu umständlich, weil das kann man nachlesen. Ich habe nur das Wort Notelf aufgeschrieben und ja, also man ist ja auch interessant, wer dann da noch auf der Bank nur noch saß. Also dabei hat man ja eigentlich gar nicht so einen auf Kante genähten Kader mehr. Aber bei den Massen an Ausfällen, das ist schon dramatisch gerade die Situation. Und unter der Perspektive fand ich dann die erste Halbzeit, wo gar nicht so viel passiert ist, wir kommen auf die wenigen Momente, wo was passiert ist, gleich zu sprechen, eigentlich sogar ganz positiv, weil, wie ihr schon gesagt habt, klar hat auch Braunschweig seinen Teil dazu beigetragen mit der intensiven Spielweise, dass man vielleicht sich Sorgen machen musste, dass da was in die Hose geht, aber klar, bei so einer Elf, also ich hätte den Punkt, hätte man mir den in der ersten Minute angeboten, sofort unterschrieben. So.
Stattdessen wird dir ja zunächst mal eine gelbe Karte für Sotiris angeboten als erstes. So starten wir quasi ins Spiel rein. Was ich noch doch bemerkenswert finde, dass Suso eben in die Mitte gezogen wird und dafür Daland in die Dreier Kette rückt und Muslia dann irgendwie über außen kommen soll. Ich weiß nicht, ob das ein taktischer Kniff ist. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, so kriegen wir es am besten hin. Schinter, der dann ja eben zentral die Bälle weitergeben soll auf Ljubicic. Und ja, so, also was sagt ihr denn zur Spielanlage? Ich bin da auch ein bisschen ratlos,
ja.
Weil defensiv war das ja schon gut in der ersten Halbzeit.
Ja, Spielanlage. Also du musstest ja gucken, dass du noch 11 Mann auf den Platz bringst und dann musst du halt gucken, wie setze ich jetzt möglichst diese 11 Spieler möglichst wenig positionsfremd ein. Also gehen wir mal jetzt nicht davon aus, dass wir noch jemanden von der Bank in die Startelf rotieren. Wie hättest du denn die Mannschaft erwartet? Also, dass du so eins weiter nach vorne rückt, ist ja dadurch, dass Daland reinrückt, eigentlich relativ klar, oder? Also, mich hat das, wie sich das dann angeordnet hat auf dem Platz, nicht so sehr verwundert. Weil das sind alles Positionen gewesen, in denen wir die jeweiligen Spieler, die dann auf dem Feld standen, bis auf Ljubicic, den ich irgendwie noch gar nicht so auf einer Position verortet hatte, haben wir die doch alle schon mal irgendwo gesehen. Ja.
Ich glaube, überrascht waren wir doch wahrscheinlich alle irgendwie nicht so wirklich. Also, dass man irgendwie in so einem Spiel dann halt irgendwie auch davon ausgeht, dass man halt von der Art und Weise, wie man die Mannschaft aufstellt, dass man da halt vor allen Dingen irgendwie von der Arbeit gegen den Ball halt irgendwie ausgeht und gar nicht so sehr darum, was man irgendwie mit dem Ball machen will, dass du natürlich irgendwie auch Braunschweig, einer Mannschaft, die Probleme mit dem Ball hat, den Ball auch eigentlich überlassen willst, aber eben auch natürlich da, vor allem durch die Ausfälle, dass du einfach gucken musst, dass du da mit deinen Kräften einigermaßen aushaltest, weil schon klar ist, dass Braunschweig am Ende halt viel, viel mehr laufen wird. Und ja, großartige Spielkultur kannst du da bei der Aufstellung halt irgendwie erst recht nicht anbieten. Und von daher fand ich das eigentlich sehr, sehr gut, wie man das Spiel angegangen ist, dass man eben sehr, sehr stark auf diesen Stabilitätsfaktor eben gesetzt hat. Ja, und man ist dann ja eben auch immer wieder mal gefährlich geworden in so Umschaltsituationen, auch wenn das dann oft ja dann doch irgendwie eher sehr, sehr einfach gedacht war, was aber dann ja teilweise ja trotzdem gefährlich aussah, dass man einfach diesen langen Ball auf Ljubicic geschlagen hat und dann mehr oder weniger mit guten Wünschen gehofft hat, dass der sich halt gegen 2 oder gegen 3 Leute halt durchtanken kann. Aber dass er halt eben in einigen Situationen diese Qualität haben kann, hat man halt eben auch gesehen. Und da finde ich, das ist halt eben auch ein ganz, ganz deutliches positives Mitbringsel aus dieser Partie, dass man halt eben gesehen hat, warum man Ljubicic geholt hat und was er halt eben in den verbleibenden 8 Spielen halt für die Fortuna eben vielleicht noch bringen kann.
Ja, also in der 13. Minute, wenn es da nicht hauchzart abseits gewesen wäre, hätte er sich ja schon selber quasi oder den Trainer dafür belohnt, dass er in der Startelf stehen konnte. Er setzt sich da gegen mehrere Gegenspieler durch und vollendet dann auch schön zum 1-0. Nur leider war es hauchzart abseits, aber da hat er, also das hat er richtig stark gemacht und das war alles andere als der Chancentod, von dem wir letzte Woche noch gesprochen haben in der Situation. Obwohl man dann in der 22. Minute, wo Ljubicic eine Chance hat, sich wieder ein bisschen an letzte Woche erinnert hat. Aber trotz allem, ja, das waren schon die Offensivakzente in der ersten Halbzeit, die ich irgendwie am bedeutendsten fand. Von Braunschweiger Seite waren da jetzt auch nicht größere Chancen dabei. Und von daher ist die erste Halbzeit eigentlich besser gelaufen, als ich vor der Halbzeit hätte mir wünschen können. Außer, dass man vielleicht sogar noch mit 1-0 in die Pause geht. Das wäre natürlich der absolute Traum gewesen. Ja, von daher die erste Halbzeit, damit kann ich eigentlich leben, weil sie so ereignisarm war und man sich auf diesen einen Punkt möglicherweise einigen kann nach dieser ersten Hälfte. Und ja, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht zur ersten Hälfte sagen.
Ich finde, so in welche Richtung es geht, kann man natürlich irgendwie trotzdem eigentlich schon so nach 25, 26 Minuten ganz gut sehen und auch so ein bisschen erwarten, ja, dass halt irgendwie so je länger das Spiel dauern wird, die Wahrscheinlichkeiten, dass Fortuna das noch positiv gestalten kann, immer geringer werden. Also ich glaube, schon in der 25. Minute hat der Sky-Kommentator gesagt, dass Fortuna halt immer 8 Sekunden braucht, bis sie den Ball wieder verlieren und Braunschweig 18. Also dass halt Fortuna schon doppelt so schnell den Ball verloren hat wie Braunschweig, die ja jetzt auch keine Ballbesitzmannschaft sind, wirklich nicht, zu so einem Zeitpunkt des Spiels. Ja, also da konnte man eben sehen, okay, wir sollten möglichst schnell in Führung gehen am Ende, wenn wir mit diesen Werten dann noch Fitnessprobleme bekommen. Und es war klar, dass diese Probleme halt irgendwann auftreten, weil man wollte wirklich beim Blick auf die Bank ja keinen einzigen Wechsel vornehmen, ne? Also wirklich nicht. Deswegen war es halt schon auch sehr, sehr ärgerlich, dass man halt irgendwie diese ein, zwei Gelegenheiten nicht genutzt hat, dass halt irgendwie Ljubicic bei diesem Abseitstor ja nicht vielleicht dem besser postierten und Haier den Ball überlässt, der halt nicht im Abseits ist und dann eben wahrscheinlich kurz danach den Ball von Haier zurückbekommen hätte und eben auch einen guten Abschluss dann aufs Tor bekommen hätte. Ja, und hat dann ja irgendwie auch noch danach eine Chance. Das war schon ärgerlich, aber ja, trotzdem glaube ich, genau wie du gesagt hast, man geht halt mit dem 0-0 in die Pause und ist irgendwie erstmal zufrieden. Aber ja, es bleibt halt eben doch irgendwie sehr, sehr, sehr deutlich hängen, dass man eben auch, finde ich, im Zentrum halt irgendwie das ein Problem hat. Irgendwie zum einen, weil man einfach auch gerade bei Tanaka halt sehen konnte, dass der einfach nicht bei 100% ist. Der geht keinen einzigen Sprint, der hat einfach nicht diese Frische, nicht diesen Drive, nicht diesen absoluten Willen, sondern macht das halt irgendwie mehr oder weniger mit Dienst nach Fortschritt und man sieht eben irgendwie in jedem Zweikampf an, wie er irgendwie ätzt und keucht irgendwie. Das ist ja einfach nicht schön zu sehen, wie der gerade über alle Maßen beansprucht wird. Und auch bei Sotiris hatte ich einfach mehr oder weniger das ganze Spiel Sorgen. Also ich habe zu Moritz halt schon vor dem Spiel gesagt, bevor er nach 3 Minuten da die gelbe Karte holt, der fliegt auf jeden Fall mit Gelb-Rot vom Platz, weil er in meinen Augen einfach immer Gelb-Rot gefährdet ist. Weil er so einfach so ein komischer Spieler ist. Der hat überhaupt keine Kontrolle über seine Kraft und irgendwie in beide Richtungen nicht, ne? Also der ist halt immer kurz davor, halt ein richtig dummes Foul zu machen. Aber auch umgekehrt wird er halt auch, liegt er auch ständig auf dem Boden und gar nicht, weil er irgendwie Schauspiel hat, sondern weil er halt ständig irgendwie in Situationen kommt, wo er halt ja sich irgendwie in eine vulnerable Position bringt und dann halt irgendwie umgelaufen wird oder irgendwie einen Ellenbogen abbekommt oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall immer irgendwas mit Sotiris und der macht einem einfach ständig Sorgen und hat einfach immer so ein bisschen Sorgen um ihn, dass er sich verletzt oder dass er vom Platz fliegt.
Das war wirklich großartige Comedy, weil Lou gerade diesen Punkt angebracht hatte und danach gab es irgendwie so eine Situation, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, wo Soto wirklich auch ohne Gegnereinwirkung irgendwie seinen Körper falsch einschätzt und ich glaube auch stürzt. Also deswegen hat die Realität dann da deine These relativ schnell nochmal überboten. Deswegen würde ich sagen, finde ich das eine sehr gute Beobachtung und konnten das dann auf dem Bildschirm direkt danach auch nochmal wundervoll sehen. Ja, ich würde sagen, man hat die erste Hälfte ungefähr so, wie man sie haben wollte. Man überlässt Braunschweig den Ball, man versucht lange Bälle zu spielen. Wenn man sich anguckt, was Ljubicic für eine Kopfballquote hat, dann weiß man auch, ja, dass da nicht viel mit langen, hohen Bällen zu arbeiten ist. Also er hat fast alle seiner Kopfballduelle verloren. Das heißt, es ist viel langer Hafer, ohne dass da irgendwas bei rumkommt, sondern andersrum, genau wie Lou sagte, hat Braunschweig dann schnell wieder den Ball und kann damit aber auch nichts anfangen. Tim Oberdorf fand ich noch extrem positiv auffallend in dieser ersten Halbzeit. Da hatte ich das Gefühl, er übernimmt so richtig krass Verantwortung. Ich hatte das Gefühl, er ist sehr präsent und sehr, ja, sehr wach und spielt irgendwie, um die Fortuna da irgendwie aus diesem Loch zu holen. Beziehungsweise, also er hat irgendwie die Situation erkannt und ich hatte das Gefühl, er macht so einen Step-up, um zu zeigen, dass man trotzdem kämpferisch dagegenhalten kann. Weil, das sollte nicht unerwähnt bleiben, Braunschweig ist ja auch wirklich einfach sehr hart in alle Zweikämpfe gegangen. Und es ist wahrscheinlich nicht besonders leicht, wenn du eh schon so 3 Invaliden auf dem Spielfeld hast und dann dich dann noch die ganze Zeit physisch wehren musst gegen diese Braunschweiger. Das ist sicherlich anstrengend.
Ja, vollste Zustimmung. Da ist Tim Oberdorf wirklich vorangegangen, auch über das gesamte Spiel, glaube ich, der beste Spieler. Deshalb, ja, trotz allem, ich sag mal, man ist so mit gemischten Gefühlen trotzdem in die Halbzeit gegangen, weil klar, man war zufrieden. Dann aber das, was Lou schon eben besprochen hat, irgendwie, dass man wusste, man Braunschweig kann nachlegen, was sie auch direkt nach der Halbzeit tun. Sie wechseln dann zweimal offensiv und das sind dann auch Spieler, die Braunschweigs Offensivspiel auf jeden Fall beleben. Das war so das Negative. Was ich so ein bisschen positiv gesehen habe, war, hatte ja dann doch gedacht, oh ja klar, direkt vor dem Fortuna-Spiel wechseln die den Trainer aus und jetzt kommt irgendwie so ein Hauruck-Effekt und dieser Trainereffekt irgendwie, dass jetzt alles besser wird, den habe ich bei Braunschweig in der ersten Halbzeit ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also auch was X-Gold-Wert in der ersten Halbzeit anging, kam der leider dann zur zweiten Halbzeit, der Ruck, der da leider durch Braunschweig ging und gleichzeitig traf dann diese Mannschaft auf eine Fortuna-Mannschaft, die mit jeder Minute weiter auseinandergebröselt ist, weil da irgendwie keiner mehr konnte. So, also es war wirklich, glaube ich, wurde das Spiel von der Bank entschieden dann in der zweiten Halbzeit.
Und auch einfach ja so ein richtig, also fast ja schon so ein Billo-Move zu sagen, okay, da stehen halt 11 Leute, die alle jetzt schon nicht mehr laufen können auf dem Feld, dann tun wir jetzt einfach nach 45 Minuten 2 neue Leute ran. Ich meine, der Arne hatte auch schon gelb, das heißt, da kann man natürlich auch verhindern, dass da jemand vom Platz fliegt.
Ja, und der andere hing in der Luft, ne? Ja, Dimchi, den hast du halt gar nicht gesehen. Das waren schon zwei folgerichtige Wechsel.
Ja, aber trotzdem halt einfach auch gemein, weil dann muss man halt einfach nur zwei fitte Spieler reinwerfen und die Fortuna hat darunter zu leiden. Also ich habe ja bei jedem Sprint, Tanaka hat gar nicht so wenige Sprints gemacht, aber vor allem auch, wenn die Leute dann immer diese Sprints gemacht haben, dann denke ich immer, boah, du musst aber noch weitere 40 Minuten durchhalten. Bleib lieber stehen und versuch gar nicht erst zu pressen. Also auch bei Ljubicic, der ja auch viel versucht hat zu pressen, bis zur 60. Minute da immer wieder angerannt ist, ohne Erfolg. Aber dann fällt der Gegentreffer und das Spiel kippt komplett.
Ja, obwohl man ja erstmal noch ganz gut in die Halbzeit reingeht. Also bis zu dem Gegentreffer hätte ich mir auch vorstellen können, dass es noch ein paar Minuten so weitergeht wie in der ersten Halbzeit. Aber man merkte schon, dass da irgendwie gar keine Kraft und keine Bewegung mehr war, um nach vorne zu spielen. Man musste im Prinzip auf so eine Standardsituation, da gab es ja nochmal diese Muslia-Ecke, hoffen, womit man dann vielleicht ein Tor macht. Aber dann habe ich mir nochmal aufgeschrieben, in der 51. Minute probiert dann Jesper Darland einmal das Spiel aufzubauen. Und er probiert auch so einen weiten Pass zu spielen. Und er geht halt an allen vorbei, keiner kann mehr rennen und direkt zum Torwart von Braunschweig. Und da habe ich dann schon gemerkt, wenn man in der 51. Minute nicht mehr dazu in der Lage ist, irgendwie mit Tempo einen Gegenzug zu fahren, beziehungsweise schon so Art Befreiungsschläge statt Aufbaubälle spielt, dann ist die Halbzeit einfach noch zu lang. Das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Also spätestens mit dem 0:1, das wir jetzt kurz besprechen können.
Aber kleiner Einschub noch, wir noch aus Fortuna-Sicht über den möglichen Elfmeter sprechen, direkt nach der Halbzeit, als Juli da umgerannt wird?
Kann man kurz mal ansprechen, würde ich sagen, ja.
Also ich finde halt nimmer, ich finde nicht, dass man das gut erkennen kann in den Fernsehbildern, aber in Köln konnte man das ja zum Glück sehr, sehr gut erkennen, weil man ja nach 5 Sekunden hat weiterspielen lassen. Was ich irgendwie ganz lustig fand, weil man ja auch irgendwie in der ersten Halbzeit, da gab es ja auch schon so eine Aktion auch von Fortuna, wo Upoko sich diese gelbe Karte einhandelt, weil er, glaube ich, Muslia umrennt, auch ziemlich genau an der 16er Linie, wo auch irgendwie, fand ich, mit bloßem Auge nicht zu erkennen war, ob es jetzt ein Elfer war oder nicht, wo man auch sofort weiterspielen lässt. Und 5 Minuten vorher guckt man sich irgendwie 2 Minuten eine Szene im Fortuna-Strafraum an, wo Suso halt minimal einen Braunschweiger bei einer Ecke für eine Sekunde irgendwie festhält. was halt einfach in gar keinem Verhältnis stand. Also fand ich, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es zwingend ein Elfmeter gegen Igoli gewesen ist, aber in der Art und Weise, wie man das irgendwie dann auch in, im Videokeller halt irgendwie gehandhabt hat, fand ich das zumindest mal kurios.
Ja, aber das wäre schon zu viel des Guten meiner Meinung nach gewesen, wenn es da einen Elfmeter gegeben hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da hätte man sich vielleicht nochmal angucken müssen, um das abschließend zu besprechen. Also ich habe schon das Gefühl,
das stimmt,
er räumt den da schon ziemlich ab, so würde ich schon sagen. Passiert aber nicht.
Sondern im Gegenteil, man geht in Rückstand.
Ja, und was passiert halt 20 Sekunden vorher? Es passiert halt das, wo man halt schon weiß, ja, scheiße. Jetzt geht's bergab, man muss nämlich wechseln. Ich weiß auch nicht genau, weswegen. Ich meine, wenn du halt schon, wenn so Tieres ausgewechselt wirst, du dir schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, dann weißt du halt auch, dann weißt du auch, wo du dran bist. Paulina wird für ihn eingewechselt, Appelkamp rückt dann halt ein bisschen nach hinten und ja, Paulina bekommt dann halt wie das erste Mal wirklich ein paar lange Minuten, wertvolle Minuten, wo man ihn dann irgendwie auch das erste Mal so richtig begutachten kann. Aber dieser Wechsel sorgt halt eben dafür, ja, dass es halt bei Fortuna sofort halt überhaupt nicht mehr stimmt und das sowohl in der Zuordnung als aber irgendwie auch beim Einsatz irgendwie ganz, ganz allgemein, ne? Also ich glaube, die nächsten 20 Minuten, so 60. bis 80. Minute, sind ja dann eigentlich, das ist ja dann eigentlich die Phase, die dieses Spiel halt endgültig entscheidet und wo Fortuna komplett chancenlos ist.
Ja, und aber Moment,
gerade in den also Sekunden nach dieser Einwechslung, ne? Also da stimmt ja irgendwie wirklich nichts und ist für mich absolut symptomatisch, dass du halt da eben das Tor kassierst.
Ja, okay, aber also die 20 Minuten danach nur an diesem Wechsel von Sotiris auf Paulina festzumachen, das ist, finde ich, ein bisschen unfair. Also ich glaube einfach, dass mit dem 0:1 neben den Kraftproblemen, die wir schon mehrfach jetzt angesprochen haben, halt auch einfach so ein Glaube daran, hier noch was mitzunehmen und auf der anderen Seite ein Glaube bei Braunschweig, der sich dann auch durch den Trainerwechsel und jetzt klappt es ja doch. Also da ist einfach eine ungünstige Gesamtsituation. Das würde ich jetzt nicht nur an diesem Wechsel festmachen, was du aber möglicherweise...
Wollte ich auch so nicht sagen. Also ich meine, das ist eher so, da bricht halt der Damm. So, ne? Also
ja, aber durch das Gegentor.
Braunschweig halt einfach die ganze Zeit mit allem halt irgendwie voll körperlich halt drauf und rennt und kämpft und tritt und... ja, und ab diesem Moment des Wechsels, es wäre so oder so irgendwann passiert, ne? Also es geht nicht darum, dass das ein schlechter Wechsel war. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern einfach ab dem Moment, genau wie du sagst, ist dann halt einfach der Glaube bei Fortuna halt irgendwie weg und bei Braunschweig ist er dann halt erst richtig da.
Und ich meine, das Tor ist ja auch, naja, gut, dass da Muslia genau auf den schussbereiten Spieler abwehrt. Gut, das ist natürlich
ja, aber blöd das Problem gelaufen. Ist doch, dass der abschlussbereit stehende Spieler
ganz alleine
im Rückraum
ist,
völlig frei ist. Ja, und das ist nicht das erste Mal, sondern das ist eine Sache, die in den letzten Wochen immer mal wieder vorgekommen ist, dass der Rückraum nicht besonders gut abgedeckt ist. Und ich weiß gar nicht, wer da hätte hin müssen, ob das Suso ist, der dann da irgendwie noch angetrottet kommt, ob Sotiris das gerissen hätte, wenn er noch auf dem Feld gewesen wäre, who knows.
Ja, aber das aber Problem ist doch eigentlich noch ganz
also,
anders.
Ja, na gut.
Also für Daland mich ist das Problem halt auf dem Außen,
Duell.
Es ist halt Daland, der sich halt vorher noch vergewissert, okay, links von mir sind halt noch Tanaka und wer ist der andere? Ich glaube Suso, auf jeden Fall sind halt links neben ihm halt noch zwei in seinem Rückraum, die sich dann halt theoretisch auch um den späteren Torschützen halt kümmern würden. Das heißt, Daland hat er zu dem hat in dem Augenblick, und das weiß er auch genau, einen Job. Natürlich soll der Mann überhaupt nicht an ihm vorbeikommen, aber vor allen Dingen darf er halt nicht auf der Innenbahn an der Grundlinie an ihm vorbei. So, das ist das, was nicht passieren darf und genau das passiert, weil auf der anderen Seite hat er halt zwei Leute als Backup. So, und das sieht er. Das sieht man halt ganz klar, dass er sich da, ne, das hat er auf dem Schirm, weil das halt völlig in seinem Sichtfeld ist, als der Ball auf die Außenseite halt geht. Und das ist einfach ein absolut kapitaler Fehler. Das darf dir nicht passieren. Das ist dann halt eben der Grund, weswegen dann auch alles andere halt kollabiert in dieser Abwehrsituation, finde ich.
Teils, teils. Also ja, wahrscheinlich, sicherlich trifft Daland die Hauptschuld an diesem Gegentreffer, würde ich auch sagen. Aber dieses Rückraumproblem finde ich trotzdem auch eklatant und problematisch. Und ich meine, Muslia macht ja wirklich eine absurd gute Rettungsaktion mit seinem Sprint dahin und spitzelt ihm denn da wirklich vom Fuß weg. Aber da muss dann halt der Rest der Mannschaft auch aufpassen, wer da noch an Braunschweigern so rumrennt.
Ja, da hast du recht. Was ich eben nur sagen wollte, ist, weiß ich nicht, wenn er total viel Glück hat in der Situation, dann spitzelt er den weg und er geht nicht genau auf den einschussbereiten Spieler. Natürlich muss da ein Fortuna-Spieler dabei sein, das ist ganz klar. Also warum da der Herr Häuser so frei ist, weiß ich auch nicht. Aber da war halt viel in Unordnung und viel nicht mehr fit. Und wir können ja mal davon ausgehen, dass diese Mannschaft im Training jetzt auch noch nicht 10.000 Mal genau in dieser Konstellation zusammengespielt hat. Und das hat man halt irgendwie auch gemerkt.
Ja, wollen wir die nächsten Minuten einfach zusammenfassen unter viele man Chancen
kommt,
für
Braunschweig. Man kommt unter die Fortuna, Räder.
Ja, Fortuna läuft nur hinterher, hat zu viel Abstand. Braunschweig macht wirklich Dauerdruck, erzielt auch noch ein 2-0 aus Abseitsposition. Ja, und man ist wirklich bis zur Einwechslung von Luca Raimund, würde ich jetzt sagen, ziemlich unterlegen. Mohaja hat es vor allem in der ersten Halbzeit, fand ich, ziemlich solide gemacht. Von dem ist nach vorne natürlich nicht so viel zu erwarten. Aber ich fand es eigentlich ziemlich okay, vor allem die erste Halbzeit. Und Raimund bringt irgendwie was rein, was der Mannschaft völlig abhanden kommt bis zu diesem Moment. Und das, finde ich, ist so ein Selbstvertrauen, was sonst vielleicht Muslia hat, der irgendwie auch mal ins Dribbling geht. Aber auch irgendwie eine Spritzigkeit, also eine Antrittsschnelligkeit und so.
Auf jeden Fall wird Fortuna mit der Einwechslung von Luca Raimund wieder aktiv nach vorne. Also vorher musste einem ja Angst und Bange werden und man hatte nicht wirklich den Eindruck, dass hier noch aktiv probiert wird, einen Punkt mitzunehmen, sondern nur noch das Schlimmste zu verhindern. Also in dem Moment, klar, wir überspringen diese Minuten jetzt ein bisschen, aber Lotka kann ab und an jetzt nochmal in der 90 plus ersten oder plus zweiten Minute häufiger zeigen, dass er auf der Linie ganz gut ist. Vorher hat er sich ja mal irgendwie ein bisschen verirrt mit einem Ausflug nach vor den 16er, aber insgesamt kann ja bei der Einwechslung von Luca Raimund es auch schon 3-4-0 stehen, wenn es ganz, ganz bitter läuft. Also diese knapp 20 Minuten nach dem 1-0, da schraubt Braunschweig auch den Ex-Goals-Wert hoch, die Torschussstatistik, und Fortuna weiß gar nicht mehr, wie es ihnen geschieht. Also die kommen ja teilweise gar nicht mehr in Ballbesitz. Von daher eigentlich sehr schön, dass es dann noch zu dieser Phase kommt, wo Luca Raimund reinkommt und man plötzlich merkt, es geht wieder ein bisschen was nach vorne und man kann sich sogar noch was ausrechnen, weil das Spiel hätte da auch schon längst gelaufen sein können.
Ja, aber letztendlich kann man dann halt eben in diesen letzten 10 Minuten, wo man auf jeden Fall irgendwie wieder konkurrenzfähig ist, dann noch irgendwie die ein oder andere ordentliche Gelegenheit hat, dann eben auch nicht genug Gefahr erzeugen und verliert dann eben auch völlig verdient am Ende halt dieses Spiel, was natürlich unglaublich bitter ist mit dem Unentschieden. Hätten wir hier heute mit Sicherheit ganz, ganz anders gesprochen. Und ja, dann ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, was bleibt von diesem Spiel an Positiven, was bleibt von diesem Spiel ganz generell, außer der lange Schatten von Klaus Allofs, der lange Schatten von der Klaus Allofschen Kaderplanung. Vor allen Dingen irgendwie die Erkenntnis, dass dass es halt noch ein sehr, sehr weiter Weg ist bis zu diesem Klassenerhalt, den wir uns irgendwie alle wünschen.
Ja, als Positives würde ich definitiv mitnehmen, wie gut dieses Abseitstor von Ljubicic war. Also da kann man ja wirklich einfach drauf hoffen, dass er, wenn er nochmal spielt, einfach auch so Dinger macht. Das ist ja wirklich was, was mindestens gehobenes Zweitliga-Niveau ist. Also ich fand das einfach schon sehr, sehr krass, wie er das gemacht hat. Und ich fand Raimund jetzt irgendwie auch so eine positive Seitennote. Also hat ja auch alle seiner Dribblings gewonnen, also hat 4 Dribblings gemacht als und sie alle gewonnen. Das sind die meisten Dribblings von einem Fortunen. Und das wären jetzt so meine positiven Notes. Und Lotka ist natürlich ein sehr, sehr guter zweiter Torhüter bisher.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung, dass Tim Oberdorf halt eine gute Körpersprache hatte und möglicherweise diese Mannschaft auch, wenn es noch brenzlig werden sollte, führen kann. Ich hoffe, dass er nach innen vielleicht auch an Autorität irgendwie gewinnt, auch wenn das eigentlich ja nicht so seine Sache ist. Aber gerade so in Abwesenheit von Florian Kastenmeier fand ich das jetzt schon ganz gut zu sehen. Und in allen Statistiken war man unterlegen Braunschweig in dem Spiel, bis darauf angekommene Flanken. Und das ist natürlich in dem Fall, dass dann ein Cedric Itten wieder auf dem Platz steht, vielleicht auch noch eine ganz gute Nachricht.
Und was da an X-Goals bei rumgekommen ist, bei den ganzen angekommenen Flanken, ist ja auch nicht besonders viel. Ja, also ich würde sagen, wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass die Länderspielpause spontan um einen Spieltag nach vorne gelegt wird und wir erst in 3 Wochen gegen Hertha spielen müssen, weil ich wirklich Sorge habe, dass dieses Team, was da gerade steht und wackelt, da einfach nicht mithalten kann gerade. Selbst wenn da jetzt Inten zurückkommt und auch wenn Markus Anfang, was ich eigentlich sehr gut finde, immer betont, dass man wirklich guckt, dass die Leute gesund auf den Platz kommen und ausgeheilt, wenn sie eine Verletzung hatten und nicht zu früh wieder reingeworfen werden. Ich finde, es wird einem Angst und Bange.
Ich muss dich leider enttäuschen, Moritz. Ich glaube, der Wetterbericht spricht jetzt nicht von einem plötzlichen Wintereinbruch oder nochmal den Rückkehr des Winters.
Aber das hat Fortuna 2 doch mit dem Spiel gegen Fortuna Köln gemacht. Als kurz zur Debatte stand, dass 2 Torhüter bei der Fortuna 1 ausfielen, hat man sich kurz überlegt, dass der Flingerbruch bei diesem Wetter wirklich überhaupt nicht bespielbar war. Und es waren irgendwie so 18 Grad oder so. Und das hat auch so, ich glaube, es hat auch einen kleinen Beef ausgelöst, weil ja relativ offensichtlich war, dass man einfach zur Not 2 Torhüter aus der 2. haben wollte. Also vielleicht könnte man das nochmal machen. Vielleicht fragen die mal bei der 2. nach, wie man das geschickt einfädelt.
Also die einzige Hoffnung bleibt ja eigentlich, dass möglicherweise die Hertha sich selber schlägt, aber ich weiß nicht. Danach ist die Länderspielpause, aber es sind ja jetzt auch nur noch 8 Spiele. Angst und Bange ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort.
Ja, das war irgendwie auch so ein bisschen mein Gedanke, weil ich mich jetzt dann eben auch schon die letzten Tage sehr damit beschäftigt habe, was ist denn jetzt überhaupt noch übrig irgendwie an Spielen? Es sind nur noch 8 Spiele. Und dann habe ich halt vor allen Dingen gesehen, dass wir halt innerhalb der letzten 6 Spiele noch 4 Duelle gegen direkte Konkurrenten haben, mit Kiel, Magdeburg, Dresden und Fürth. Und dass ich mich schon, genau wie Moritz das auch gesagt hat, sehr gut fühlen würde, wenn man bis dahin zumindest einigermaßen die Mannschaft wieder bei so guten Kräften wie Möglichkeit, wie es halt möglich ist, hätte. Und und gerade auch in diesen letzten 6 Spielen sind dann halt irgendwie am 32. und 33. Spieltag zwar Spiele gegen Elversberg und Schalke, die halt dann um den Aufstieg spielen, aber das hat dann eh an diesen allerletzten Spieltagen eh nochmal eine andere Dynamik. Da kannst du ja auf jeden Fall auch irgendwie was holen. das sind für mich halt die wichtigen Spiele. Natürlich wäre es halt saugeil, wenn wir jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen Kaiserslautern und vorher gegen Hertha rund um die Länderspielpause was holen. Aber das wären jetzt für mich die Spiele, wo ich jetzt nicht so eine große Priorität sehen würde, weswegen ich es echt verstehen könnte, wenn man vielleicht jetzt im Spiel gegen Hertha, wie auch immer das aussehen soll, vielleicht wirklich, ja, du, Muss hatte das ja angebracht mit dem möglichen Schonen von Tanaka und Muslia, wo es wahrscheinlich fast am wichtigsten ist, dass die mal eine Pause bekommen. Auf der anderen Seite kannst du die ja eigentlich überhaupt nicht rausnehmen, ohne dass du halt jemanden aus der zweiten Mannschaft vielleicht schon bringen müsst. Das ist eigentlich völlig absurd. Deswegen sollte man die vielleicht eher gegen Kaiserslautern halt irgendwie nochmal dosiert reinbringen, je nachdem, wie es denen geht. Und da wir das Thema mit den vierten gelben Karten dann auch schon hatten, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man halt Muslia und Itten vielleicht etwas cleverer, als das, ich glaube, Bayern München jetzt gemacht hat. Die haben irgendwie in der Champions League sich ja irgendwelche gelben Karten abgeholt, die so dumm waren, dass sie jetzt länger dafür gesperrt werden. Das sollte man vielleicht etwas cleverer machen, aber dass die sich vielleicht jetzt gegen Hertha beide die fünfte gelbe holen, dann spielst du halt auswärts in Kaiserslautern ohne Itten und Muslia. Das ist dann eben so. Ich finde, gerade Ljubicic hat gezeigt, dass man halt irgendwie, wenn man auswärts bei so einer Mannschaft wie Kaiserslautern spielt, dass man dann vielleicht dann auch mal ohne Itten spielen kann, dass es auch mit jemandem wie ihm halt funktionieren kann, langen Bällen in den Raum halt auf ihn. Aber dass es eben nicht die Spiele sind, wo wir jetzt zwingend punkten müssen. Und deswegen würde ich, glaube ich, ganz gerne halt die Priorität auf diese letzten sechs Spiele halt legen wollen. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen oder ist das ein viel zu verkopftes Denken zu Hause auf dem Sofa?
Also ich, klar, das nächste Spiel, man wird sehen, wer da zur Verfügung steht. Das ist dann so ähnlich wie jetzt, wo man in Braunschweig mit dieser Notelf an den Start geht. So ein Bonusspiel, weil man halt einfach sagt, okay, das ist einfach eine Mannschaft, mit der hätten wir nicht gedacht, dass wir spielen, obwohl es nächste Woche schon anders aussähe, weil die jetzt eine Woche trainieren können, aber gegen Braunschweig waren ja so viele kurzfristige Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe das ja komplett andersrum. Hertha leider, vielleicht haben die noch eine letzte Ambition, nochmal oben ranzuschmecken. Kaiserslautern steht so irgendwo im Niemandsland. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Spiele, die man jetzt hat, gegen Vereine, die vielleicht diese Saison schon halb abhaken. Und für alle anderen danach geht's halt noch um alles. Deshalb finde ich, sind vielleicht sogar die nächsten zwei Spiele, die, in denen man möglicherweise auf Gegner treffen könnte, die nicht mehr wirklich mit einem Auf- oder Abstieg rechnen und man da die Punkte mitnehmen könnte. Aber ich meine, das sind auch jetzt nur Hirngespinste. Ich finde, man sollte auf jeden Fall nicht die Spiele unterschiedlich auf die Waage legen, sondern jedes Spiel ist jetzt enorm wichtig. Aber ich lasse mich jetzt zu keinen Plattitüden hinreißen, sondern wenn man da am Sonntag was holt, das wäre schon enorm wichtig. Und nicht auf die letzten sechs Spiele wartet.
Finde ich auch einen guten Punkt, weil sich Hertha ja jetzt, glaube ich, auch am Wochenende wieder selbst geschlagen hat. Nach einem Spiel, wo sie wohl sehr, sehr gut waren, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass Hertha jetzt gerade in so einem kleinen Abfall von Spannung ist, weil sie ja jetzt dann doch, zumindest einen relativ herben Dämpfer erleben haben müssen in diesem Aufstiegsrennen, in das sie ja irgendwie noch eingreifen hätten können. Können sie natürlich auch immer noch, aber vielleicht ist das ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Ja, also finde ich auch eine interessante Sichtweise.
Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Hertha hat es ja irgendwie am Wochenende ein weiteres Mal geschafft, sich endgültig in An- und Abführung aus dem Aufstiegskampf rauszunehmen. Hat lange gegen Bochum 1-0 geführt, nach dem Elfertreffer von Kognacki und dann, glaube ich, in der Nachspielzeit noch das 1-1 kassiert. Man hatte, glaube ich, schon drei Wochen vorher ausgerufen, sogar von Trainerseite aus, von Stefan Leitl aus, dass man den Aufstieg abhaken muss, nachdem man in Paderborn ziemlich unter die Räder gekommen war, hat dann aber danach wieder zwei Spiele gewonnen. Also so richtig ist die Saison bei Hertha dann doch eben noch nicht endgültig abgehakt, aber irgendwie so ein bisschen dann schon, was man auch daran sieht, dass es halt 7 Punkte bis Platz 3, bis zum Relegationsplatz sind, auf Platz 6 stehend, andererseits aber auch 7 Punkte bis Platz 8, bis Karlsruhe, die jetzt auch theoretisch noch im Abstiegskampf sogar dabei sind. Also die sind auch noch nicht endgültig durch, die werden noch ein paar Punkte brauchen. Was würde es aber brauchen für Hertha, um halt sich wirklich noch damit auseinandersetzen zu können, vielleicht doch noch da oben reinzurutschen? Natürlich eine Siegesserie. Und man war schon mal an einem relativ ähnlichen Punkt, nämlich genau in der Hinrunde. Da waren Fortuna und Hertha relativ eng beisammen, irgendwo im unteren Mittelfeld zur selben Zeit in der Hinrunde eben. Und dann gewinnt eben Berlin durch diesen Treffer in der 90. Minute im Olympiastadion mit 1-0 gegen Fortuna und leitet damit halt genau so eine Siegesserie eben ein, wo man dann 5-mal gewonnen hat, auch alle Spiele zu 0. Nur deswegen ist man überhaupt irgendwie nochmal in diesen Aufstiegskampf mit reingerutscht, dann in der Hinrunde mit diesen Siegen von Ende Oktober bis Ende November, wobei man ja eigentlich vor der Saison sowieso fest davon ausgegangen war, dass man da oben mitspielt. Also man hat ja als eines der wenigen Teams ganz klar ausgerufen, dass man halt aufsteigen will. Gibt's ja nicht so viele Teams, die das vor der Saison gemacht haben. Fortuna ist ja ein weiteres, auch wenn man es da vielleicht nicht ganz so klar gemacht hat. Also schon irgendwie auch zwei Mannschaften, die zwei Clubs, die halt zu den Gescheiterten gehören dieses Jahr. Ja, aber das große Problem ist eben, dass nach dieser Siegesserie von 5 Siegen eben nicht mehr so wahnsinnig viel dazugekommen ist seit Ende November, dass man da eigentlich stagniert. Und da gibt es ja auf jeden Fall den ganz spannenden Punkt, dass es da zumindest eine Korrelation gibt zu den Ausfallzeiten eines super wichtigen Spielers. Und das ist halt im defensiven Mittelfeld der immer noch 16-jährige Kenneth Eichhorn. Eins der allergrößten Talente im deutschen Fußball, der einfach ein unglaubliches Gesamtpaket hat aus Physis, aus Technik, aus Positionsspiel und das halt eben, wie gesagt, mit 16 Jahren, seit der ausfällt oder immer wieder ausfällt und jetzt eben seit vielen Spielen auch langfristig, hat man gerade mal 3 Siege aus 12 Spielen noch holen können und ja, eben den Anschluss verloren. Was jetzt weiter, vielleicht aber nicht der allerpositivste Punkt für uns Fortuna ist, dass Hertha eigentlich eine ziemlich gute Auswärtsmannschaft ist. Man liegt auf Platz 4 der Auswärtstabelle. Jedes zweite Spiel auswärts gewinnt man. Und da ist der Grund eben für, dass man einen ziemlich guten Konteransatz hat. Also oft hat man die Probleme eher zu Hause, wenn Mannschaften einem komplett den Ball überlassen, schafft es Hertha oft nicht so gut, Lösungen zu finden. Aber gerade wenn man halt irgendwie auswärts sich mehr eben auf diesen Konteransatz verlassen kann, klappt das oft dann eben besser. Man spielt eigentlich in einem sehr simplen 4-2-3-1-System und hat da ganz, ganz starken Flügelfokus, was einfach ganz, ganz stark damit zusammenhängt, dass man da einfach gute Einzelspieler hat. Auf links hat man jetzt im Winter nochmal nachverpflichtet mit Josip Brekalo, jemanden geholt, den man noch aus der Bundesliga kennt, hat lange bei Wolfsburg gespielt, in der Serie A gespielt und halt ein absoluter Top-Transfer für die zweite Liga, so ein inverser Spieler, hat vielleicht irgendwie auch so von den ganzen Bewegungsmustern einiges von einem Christos Zollis, also versucht eben auch nach innen zu gehen und dann den Abschluss zu suchen, oft eben in die lange Ecke und auf der rechten Seite mit dem Kapitän Fabian Rehse hat man natürlich auch einen ganz, ganz herausstehenden Spieler, den es halt kaum noch ein zweites Mal in der zweiten Liga gibt, einer, der unglaublich viele Flanken schlägt. Also Hertha ist insgesamt auf Platz 3 bei den Flanken in der Liga. Aber das hat eben ganz, ganz viel mit Rehse zu tun. Der hat schon 146 Flanken geschlagen. Das ist mehr als doppelt so viel als der zweite in dieser Statistik. Also Platz 2 hat 91 Flanken geschlagen. Das ist ein riesiger Abstand. Hat eben auch schon 7-mal getroffen. 11 Vorlagen gegeben, Fabian Rehse. Also auf den kann sich Hertha auf jeden Fall verlassen und der musste jetzt außerdem am Wochenende gerade mit einer Gelbsperre aussetzen, also hat er jetzt eben auch nochmal ein bisschen Zeit, um nochmal zu vollen Kräften zu kommen. Und auch von der Bank kann man halt eben auf den Flügeln mit Martin Winkler nochmal jemanden bringen, der auch schon 4 Tore und 5 Vorlagen hat, der eine richtig gute Geschwindigkeit hat. Der würde dann gegen Fortunas linke Abwehrseite wahrscheinlich gestellt werden. Das ist auch jemand, wo man mit Sicherheit die eine oder andere Schwierigkeit hätte, den zu verteidigen, gerade wenn der halt, wie gesagt, in den letzten 20 Minuten nochmal reinkommt mit seiner Geschwindigkeit. Ja, dann kann man einfach nochmal darauf hinweisen, ein Riesenerfolgsfaktor in dieser Saison ist mit Tjaak Ernst, der Torwart bei Hertha. Der hat wirklich schon einige Punkte festgehalten. Und dann wollen wir natürlich irgendwie auch nochmal auf die Ex-Fortun ganz kurz gucken mit einem Satz. Michail Karbovnik reißt mit Sicherheit keine Beine aus dieser Saison, aber ist jetzt zumindest im Augenblick Stammspieler auf den Außenverteidigerpositionen, im Augenblick eher auf rechts. Und David Kubnatski hat jetzt zwar gerade das Elfmeter-Tor gemacht, sein 4. Saisontreffer, aber ist auch nie jetzt so richtig in Berlin angekommen. Berlin hat wohl irgendwie eine Kaufpflicht für den Fall des Aufstiegs. Das wird jetzt da wahrscheinlich ziemlich eng, also könnte es halt gut sein, dass David Kubnatski im Sommer wieder mit Daniel Thun vereint wird, zumindest kurzfristig, und zurück nach Bremen dann geht, von denen er ausgeliehen ist. Und ein letzter personeller Punkt im 4-2-3-1 der Berliner ist halt eben auf der 10 immer gesetzt. Michael Cuisance, auf jeden Fall auch ein richtig starker Spieler, der ist allerdings mit der 5. Gelben gesperrt. Da sehe ich jetzt nicht so direkt, wer da der logische Ersatz ist. Da muss man mal gucken, wie Hertha das löst. Könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie mit jemandem, der sonst auf der 8 spielt, das löst. Also das im Ganzen irgendwie etwas defensiver angeht, vielleicht sogar auf ein 4-3-3 umstellt. Ja, ich glaube, irgendwie weitere News zu den weiteren Ausfallzeiten der Fortun haben wir jetzt im Augenblick noch nicht so richtig vorliegen. Deswegen ist es eigentlich fast müßig, uns jetzt irgendwie mit möglichen Aufstellungen zu beschäftigen. Habt ihr trotzdem irgendwelche Takes, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, irgendwie für das kommende Spiel, was ihr jetzt irgendwie noch im Kopf habt?
Ja, also erstmal bin ich nach deiner Gegnervorschau beruhigt, dass Karbovnik keine Beine ausreißt, weil wir haben ja nicht mehr genug Beine, die gesund sind.
Sehr schön. Das wäre wirklich fatal, ja.
Ja, also keine Ahnung. Die Mannschaft wird sich hoffentlich nicht von selber aufstellen. Ich hoffe, dass da noch genug zurückkommen, dass Markus Anfang A ein bisschen Auswahl hat bei seiner Aufstellung und B vor allem bei einem Spiel, was lange hoffentlich offen bleibt, noch die Möglichkeit hat, von der Bank nachzulegen. Also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass man vielleicht Ljubicic von der Bank bringen kann, weil Itten ein paar Minuten drauf hat, sowas. Das ist meine einzige Hoffnung.
Ich würde auch gerne ins Jobsharing gehen, wenn die jeweils eine Halbzeit spielen können. Denke ich, dass die sind natürlich unterschiedlich. Ich hatte das mit den Kopfbällen angesprochen. Aber da vertraue ich beiden. Ansonsten würde ich mir, ja, so leid es mir tut, wünschen, dass Daland wieder raus rotiert aus der Dreierkette. Der hat zwar auch nicht nur Scheiße gebaut, aber ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor. Aber ich würde ihm jetzt auch nicht diese Niederlage anlasten wollen. Nur war es einfach vorher ja doch sehr stabil. Aber ich würde sagen, lass es uns dabei belassen, es sei denn, du hast jetzt noch irgendeinen guten Take, Lou, weil wir wissen einfach nicht, wer fit ist und wer nicht.
Nö, dem würde ich mich anschließen und würde auch sagen, wir warten mal ab, mit welcher Elf es dann eben am Sonntag gegen die Hertha wirklich geht.
Die einzige Sache, die ich noch loswerden will, ist, man soll bitte alle Anfragen und Nominierungen zu Nationalmannschaften abblocken. Wir müssen uns nach dem Hertha-Spiel alle mal ein bisschen erholen.
Stimmt, wenn jetzt Muslia noch zum Länderspiel muss, dann ist er.
Ja.
Und das muss er noch recherchieren, ob das ein wichtiges Spiel ist gerade. Ist das irgendwas Wichtiges oder sind das irgendwelche Freundschaftsspiele?
Ist egal, ob es wichtig ist, er soll mal einfach gar nicht fahren.
Ja, ich weiß auch leider nicht, ob Kosovo sich noch für die WM qualifizieren kann oder nicht. Ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung von
Ja, gucken wir
Nationalmannschaftsfußball
in Ruhe nächste Woche drauf.
gerade. Genau. Alright. Dann machen wir zu für diese Woche.
Jo.
Und genau. Sprechen nächste Woche wieder miteinander. Bis dann.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.